Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye im Studio in Ankara. Begrüßt Sie Kemal Çelik. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereien Unser Briefkasten und Palästinas Novum und Mysterium. Nachrichten. Außenminister Hakan Fidan hat erklärt, dass das Mekka-Abkommen über die gemeinsame Verteidigung technisch gesehen dem Artikel 5 des NATO-Vertrags über die kollektive Verteidigung entspreche. Kein Land, das uns nicht angreift, ist unser Ziel, sagte Fidan. Fidan war zu Gast beim Redaktionsrat der Nachrichtenagentur Anadolu und beantwortete Fragen zu aktuellen politischen Themen sowie Fragen zur außenpolitischen Lage. Im Hinblick auf das am Vortag zwischen Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien unterzeichnete Mekka-Abkommen über die gemeinsame Verteidigung, sagte Fidan, es war wirklich ein historischer Tag in unserer unter der Führung unseres Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan betriebenen Außenpolitik gibt es einige wichtige Meilensteine, die wir seit vielen Jahren anstreben. Wir waren Zeugen eines Ereignisses, bei dem einer dieser Meilensteine verwirklicht wurde. Fidan wies darauf hin, dass in der Region seit vielen Jahren Instabilität herrsche, Kriege, Besetzungen, Vertreibungen und Menschen, die ihre Heimat verloren hätten, seien seit vielen Jahren Realität in der Region, die im Nahen und Südosten Türkiyes liege und weltweit allgemein als Nahe Osten bezeichnet werde. Fidan betonte, dass diese fehlende Ordnung ein Thema sei, dass die seit vielen Jahren regierende AK-Partei-Regierungen sehr genau verfolgt und analysiert hätten. Dabei habe man sich mit der Frage beschäftigt, wie für diese Probleme eine dauerhafte Ordnung geschaffen werden könne. Weiter sagte Fidan, dass man seine Überlegungen zu diesem Thema in den vergangenen Jahren weiter konkretisiert und sich darauf konzentriert habe, welche praktischen Schritte unternommen werden könnten. Nach der ersten Feststellung seien diese Überlegungen mit den betreffenden Parteien geteilt worden und schließlich in die Phase der konkreten Umsetzung gelangt. Türkiye sieht in seinem neuen Verteidigungsabkommen mit Saudi-Arabien und Pakistan keinen Widerspruch zu seinen Verpflichtungen als NATO-Mitglied. Das Abkommen stehe nicht im Widerspruch zu den Verpflichtungen der bestehenden internationalen Bündnisse von Türkiye, einschließlich jener im Rahmen der NATO, betonte die für die Bekämpfung von Desinformation zuständige Stelle der türkischen Regierung am Freitag in Online-Dienst X. Der Pakt sei vielmehr ein ergänzender Kooperationsmechanismus, der die regionale Sicherheit unterstütze. Die Entwicklung regionaler Partnerschaften durch Türkiye ist keine Alternative zu ihrer NATO-Mitgliedschaft, erklärte die Regierungsstelle. Sie reagierte damit nach eigenen Angaben auf haltlose Behauptungen und manipulative Beiträge zu dem neuen Abkommen. Bereits zuvor hatte die türkische Präsidentschaft erklärt, der Pakt richte sich nicht gegen ein bestimmtes Land. Experten äußern sich dazu unterschiedlich. Das Abkommen wird vor allem auch als Verteidigungspakt gegen Israel interpretiert. Saudi-Arabien, Türkei und Pakistan hatten das gemeinsame Verteidigungsabkommen von Mekka am Freitag geschlossen. Nach Angaben des pakistanischen Außenministeriums sieht es vor, einen Angriff auf einen der drei Staaten als Angriff auf alle anzusehen. Der Pakt solle damit die kollektive Abschreckung stärken. Der Dreiergipfel fand vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen US-israelischen Angriffskriegs gegen den Iran statt. Israel führt derzeit Kriege im Libanon und Palästina, während es zugleich auch Gebiete in Syrien illegal besetzt. Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian erklärte, Teherans Haltung gegenüber Washington bleibe trotz der jüngsten diplomatischen Bemühungen unverändert. Die USA sind Kolonialisten, die USA sind kriminell, daran besteht kein Zweifel, sagte er laut iranischen Medien. Pezeshkian verteidigte das mit Washington unterzeichnete Memorandum und betonte, der Iran habe keine Zugeständnisse gemacht. Er warf den USA vor, das Abkommen durch die Nutzung alternativer Schifffahrtsrouten in der Straße von Hormuz zu verletzen. General Brad Cooper, Chef des US-Zentralkommandos, stattete Israel einen Kurzbesuch ab, um mit hochrangigen Militärvertretern über die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Iran und dem abgeriegelten Gazastreifen zu sprechen, wie der israelische öffentlich-rechtliche Sender Khan berichtet. Cooper reiste im Anschluss an Treffen in Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten an, die der Entspannung der regionalen Spannungen dienten. Die Spannungen zwischen Washington und Teheran bestehen nach den jüngsten militärischen Auseinandersetzungen weiterhin. Zivilschutzteams im Gazastreifen haben nach einer viertägigen Suche die Überreste von 19 Palästinensern unter den Trümmern eines zerstörten Wohngebäudes in Gazastadt geborgen. Anschließend begaben sich die Teams zu einem weiteren Einsatzort, da unter Gebäuden, die während des israelischen Völkermords zerstört wurden, noch weitere Leichen eingeschlossen waren. Der Zivilschutz erklärte, die Bergungsarbeiten würden mit sehr begrenzten Ressourcen durchgeführt, darunter lediglich ein Bagger, ein Bulldozer und ein Lastwagen.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Beim Ansturm von Geflüchteten auf die spanische Exklave Ceuta sind nach Angaben marokkanischer Menschenrechtsorganisationen mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen. Die Menschenrechtsgruppe AMDH und eine Vereinigung in Europa ansässiger marokkanischer Organisationen sprachen am Freitag von mindestens 141 Toten. AMDH-Vertreter Ashraf Mimoun sagte bei einer Pressekonferenz in der marokkanischen Hauptstadt Rabat, die Zahl der Toten werde vermutlich noch steigen. Man kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht von endgültigen Zahlen sprechen. Die Organisationen berufen sich bei ihren Zahlen auf offizielle Angaben, Medienberichte und eigene Recherchen. Zahlen der spanischen Regierung zufolge hatten in der vergangenen Woche rund 72.000 Menschen, die neben Marokko gelegene spanische Exklave auf dem Landweg oder schwimmend erreicht. Nach spanischen Angaben kamen 80 Menschen ums Leben. Die marokkanischen Behörden sprechen von 11 Toten auf ihrem Gebiet. Spanien führt als Reaktion auf italienische Grenzkontrollen nun seinerseits Kontrollen für Flüge und Schiffe aus Italien ein. Die Grenzkontrollen sollen um Mitternacht beginnen und bis zum 7. September laufen, teilte das spanische Innenministerium mit. Italien hatte nach der Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta Grenzkontrollen für Spanien eingeführt und damit einen Streit mit Madrid ausgelöst. Nach spanischen Medienberichten bestehen die Kontrollen aus der Überprüfung der Identität des Reisepasses und der Staatsangehörigkeit der Reisenden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat bei seinem ersten Besuch seit Beginn des Ukraine-Kriegs in Serbien seinen Amtskollegen Aleksandar Vučić getroffen. Nach seiner Ankunft in Belgrad am Freitagabend traf Zelensky den serbischen Staatschef zu einem Abendessen. Vučić erklärte anschließend, er sei überzeugt, der Besuch werde zur Entwicklung der Beziehungen und zur stärkeren Zusammenarbeit beider Länder beitragen. Serbien ist traditionell eng mit Russland verbunden. Offizielle Gespräche der beiden Präsidenten waren für Samstag im Präsidentenpalast geplant. Anschließend wollten sie nach Angaben des serbischen Präsidialamts vor die Presse treten. Zelensky kündigte zudem Gespräche mit Regierungschef Đuro Makut an. Themen seien eine Ausweitung der wirtschaftlichen Beziehungen, die Beziehungen zur EU und Sicherheitsfragen, erklärte Zelensky im Online-Dienst X. Vučić hatte bereits zuvor gesagt, es solle auch um die Zusammenarbeit im Energiebereich gehen. Der Besuch ist politisch heikel. Serbien gilt als einer der Moskau am nächsten stehenden Länder Europas und ist stark von russischen Gaslieferungen abhängig. Den wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängten westlichen Sanktionen gegen Russland hat sich Belgrad nicht angeschlossen. Wegen außer Kontrolle geratener Waldbrände hat die westkanadische Provinz British Columbia den Notstand ausgerufen. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, nachdem sich die Flammen schnell ausgebreitet hatten. Häuser sind verloren gegangen und Anwesen wurden zerstört, sagte der Regierungschef von British Columbia, David Abbey. Einige Menschen seien von den Flammen eingeschlossen worden und hätten aus der Luft gerettet werden müssen. Die Lage bleibe bedrohlich. Besonders betroffen ist eine Wein- und Obstbauregion am Okanagansee, wo sich die Fläche des sogenannten Bald Range Feuers auf rund 9.500 Hektar verdoppelte. In ganz British Columbia sind rund 1.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Kanadas Premier Mark Carney dankte im Online-Dienst X den Feuerwehrleuten und Rettungskräften dafür, dass sie unermüdlich für die Sicherheit der Menschen arbeiten. Die Behörden haben für mehr als 100 Brände 38 Evakuierungsanordnungen und 49 Warnungen herausgegeben. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkiye hörten Sie die Nachrichten.
Unser Briefkasten. Liebe Freunde der Stimme Türkiyes in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara. Heute ist es mit 27 Grad Celsius tagsüber und 14 Grad Celsius in der Nacht ein wenig kühler im Vergleich zu den Temperaturen in der vergangenen Woche. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 31 und 18 Grad Celsius, so ein großer Temperaturunterschied innerhalb einer Woche. Und nachts liegen die Temperaturen zwischen 15 und 11 Grad Celsius. Ich hoffe, liebe Freunde, Sie haben schönes Wetter mit angenehmen Temperaturen. Liebe Hörerfamilie, zu Beginn der Sendung habe ich wieder einen wichtigen Hinweis, den ich von unserem lieben Freund Bernd Seiser erhalten habe. Der liebe Bernd schreibt, hinweisen möchte ich schon jetzt auf unsere nächste Teams-Hörer-Club-Unterhaltung am Samstag, 8. August ab 18 Uhr UTC. Spätere Zuschaltung ist möglich. Für einen Kontakt bitte bernd.seiser@t-online.de bernd.seiser@t-online.de Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, unseren Briefkasten öffnen wir mit einer wunderschönen Nachricht. Diese hat uns unser lieber Freund Thomas Becker in Bonn geschickt. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit ihm. Ich hoffe, dass der liebe Thomas auch einen leckeren Kuchen für uns hat. Unser lieber Freund hat uns seinen Juli-Empfangsbericht geschickt und eine schöne Nachricht, wie gesagt, aber ein bisschen Geduld bitte. Denn zunächst kommt sein Empfangsbericht. Der liebe Thomas empfing unsere Mittagssendung am 1. Juli mit SIMPOR 5x4. Sein Empfänger ist ein Grundig-Satellit 300 mit Teleskop-Antenne. Auf der Rückseite einer schönen Postkarte mit dem Gemälde »Ein sonnendurchfluteter Garten« von Charles Ernest Butler schreibt der liebe Thomas Becker Folgendes. »Liebe Ufuk, heute kann ich dir eine schöne Nachricht aus Dessau schicken. Siehe beiliegenden Brief. Du darfst ihn veröffentlichen, auch jetzt nach Erhalt des Briefes schon. Danke für schöne QSL-Karte vom Mai, wunderbares Bild. Sendung konnte ich heute wunderbar auf Kurzwelle empfangen. PS liegt dieses Mal ein Brief bei. Alles Gute nach Ankara, Thomas Becker. Und jetzt kommt sein Brief mit der na so schönen Nachricht, liebe Freunde. Liebe Ufuk, hier ist es sehr warm geworden, liebe ich nicht mehr so. Heute kann ich was besonders Schönes aus Dessau berichten. Max Berger vom Hobbysender SM Radio Dessau heiratet am 19. September 2026. Die Auserwählte heißt Corinna. Sie war auch schon als Moderatorin bei SM Radio Dessau zu hören. Nun findet die Hochzeit mit ihren Terminen am 19.09.26 in zwei Städten statt, in Dessau und in Leipzig. Für diesen Tag hat Lokführer Max Berger einen Schienenbus gemietet, der in Dessau gebaut wurde und fährt alle Hochzeitsgäste selbst von Dessau nach Leipzig und zurück. Alle Hochzeitsgäste erhielten einen Fahrplan und einen Fahrschein und können in jedem Bahnhof zu- oder aussteigen. Natürlich ist möglich, dass die Rückfahrt ein Lokführerkollege von Max übernimmt. Ich wünsche Corinna und Max eine sehr schöne Hochzeit und beiden in ihrem neuen Lebensabschnitt alles Gute, Thomas Becker. Lieber Thomas Becker, vielen Dank für deinen detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer Juli-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt dir. Deine SIMPO-Werte sind weiterhin gut. Lieber Thomas, vielen Dank für diese wunderbare Nachricht. Ich hoffe, dass auch der liebe Max Berger diese Sendung hört. Ich freue mich sehr mit dem glücklichen Paar. Natürlich wünsche ich dem lieben Max Berger und seiner Verlobten Corinna eine glückliche Ehe. Solange sie Liebe, Respekt und Verständnis füreinander haben, wird es eine glückliche Ehe. Obendrein sind Max und Corinna auch Kollegen.
Sie machen Radio. Was kann man sich denn noch wünschen? Ich finde es wirklich toll, dass Max und Corinna sich gefunden haben. Ich bin mir sicher, dass diese schöne Nachricht auch Freunde in der Hörerfamilie glücklich gemacht hat. Ich finde es auch toll, dass Max die Hochzeitsgäste mit einem Bus selbst von Dessau nach Leipzig fahren wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Busfahrt mit dem Hochzeitspaar und den Gästen ein unvergessliches Erlebnis sein wird. Auf jeden Fall bin ich dabei und wünsche Max und Corinna nochmals alles, alles Gute, eine wunderschöne Hochzeit und eine glückliche Ehe. Natürlich bin ich auch gespannt, ob du, lieber Thomas, auch an der Hochzeitsfeier teilnehmen wirst. Und dir danke ich für diese schöne Nachricht, lieber Thomas. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Bonn und nach Dessau und bleibt alle gesund, ihr Lieben. Meine lieben Freunde, unsere zweite Station ist Schmitten. Hier wollen wir unseren lieben Freund Lutz Winkler besuchen. Der liebe Lutz Winkler hat uns seinen Juli-Empfangsbericht und einen Hörerbrief geschickt. Wie immer zunächst seine Angaben zum Empfang. Am 13. Juli empfing er unsere Mittagssendung ab 11.30 Uhr UTC mit Simpo 35333. Seine Empfangsausrüstung ist ein AirSpy plus SDR-Empfänger mit Areal 50 Dipol-Antenne. Jetzt kommt sein Brief an uns. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, die ersten beiden Hitzeperioden haben wir überstanden. Einmal mit Temperaturen über 40 Grad Celsius hier im Taunus und dann waren es nur noch 32 Grad Celsius, jeweils eine Woche lang. Der Rasen sieht braun aus, meine Tomaten, Gurken, Paprika, Auberginen und Kürbispflanzen habe ich immer fleißig gegossen und die Ernte beginnt so langsam. Mittlerweile ist das Trinkwasser knapp. Zum Glück habe ich eine große Zisterne, die mir das Wasser zum Gießen liefert. Der Empfang der Sendung von TRT war wieder gut. Die Sendung ist gut hörbar und verständlich. Man merkt aber das Sonnenwetter. Es klang etwas leiser. Dieses Jahr wollten wir mal wieder unsere Kinder besuchen. Im Juni waren wir bei unserer großen Tochter und ihrem Freund in Magdeburg. Das war gerade der Beginn der ersten großen Hitzewelle. Wir haben uns vorwiegend in Kirchen, Museen und Biergärten aufgehalten. Da war die Hitze gut zu ertragen. Und natürlich waren wir in einem türkischen Restaurant, kein Dönerladen, essen. Neben einer herzlichen Begrüßung gab es zum Anfang eine leckere Gemüseplatte mit Brot und vielen Soßen. Ich habe mich dann für Esme als Vorspeise und Iskender Lammhackspieß mit Joghurt, Tomatensauce, zerlassener Butter dazu Antipasti und Salat entschieden. Dazu bestellten wir keine Pommes, sondern Bulgur, was des Inhabers der Gaststätte in Erstaunen versetzte. Scheinbar sind Pommes die Standardbeilage. Als Dankeschön serviert der Wirt dann noch für jeden eine Tasse türkischen Tee. Ich musste dabei immer an eure interessante Serie Highlights der türkischen Küche denken. An einem weiteren Abend waren wir in einem vegetarischen Restaurant. Dort wurde viel Gemüse fermentiert. Da haben wir uns für die Kindheitserinnerung entschieden. Bratwurst mit Sauerkraut und Ofenkartoffeln. Dazu gab es eine wunderbare Auswahl von fermentiertem Gemüse. Ganz toll geschmacklich abgestimmt. Die Bratwurst war auch vegetarisch aus Seitan hergestellt. Und das Gemüse stammte alles aus der Gegend von Magdeburg. Ich bin ja sehr kritisch gegenüber vegetarischen Essen, aber diese Kombination hat mich gerade bei den heißen Temperaturen überzeugt. Wie verbreitet ist vegetarisches Essen in Türkei? Ich möchte den Hörerbrief nun schließen. Ich wünsche allen Mitarbeitern der deutschen Redaktion in Ankara alles Gute, weiterhin einen schönen Sommer und bleibt bitte gesund. Viele Grüße aus Deutschland, euer Hörer Lutz Winkler. Lieber Lutz Winkler, vielen Dank für deinen detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer Juli-QSL-Karte bestätigen, mit dem Motiv Burg von Diyarbakır. Ich hoffe, das Motiv gefällt dir. Lieber Lutz, ja, die Hitzewelle in Deutschland und eigentlich in ganz Europa war unglaublich. Aber weißt du, einige Wissenschaftler sagen, dass auch künftig wir solche zu hohen Temperaturen erleben werden. Das ist nicht gut für die Umwelt. Vor kurzem kam im Fernsehen eine Meldung, darin hieß es, dass sobald sich die Meerestemperatur auch nicht mal um 1 Grad wärmt, sich Organismen vermehren und ausbreiten, die den Lebensraum von Fischarten bedrohen. Außerdem bietet Meereswassererwärmung Algen die Gelegenheit, sich schneller zu verbreiten. Dadurch wird das Meereswasser schmutzig und Fische und andere Meerestiere seien dadurch bedroht. Lieber Lutz, gibt es denn etwas Schöneres, als mit seinen liebsten Kindern und oder Enkelkindern zusammenzukommen oder mit lieben Freunden und Verwandten? Ich beneide daher dich und deine liebe Frau Christina sehr. Ich bin mir sicher, dass ihr von euren Enkelkindern als Oma und Opa sehr geliebt werdet. Lieber Lutz, Esme mit Tomaten und oft auch mit scharfen Gewürzen schmeckt sehr lecker und Iskender esse ich auch unheimlich gerne. Vielleicht denkt der eine oder andere Freund jetzt in der Hörerfamilie, dass die Ufuk wie Krümmelmonster bei Muppet Show alles gerne isst. Nein, bestimmt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Wirt tatsächlich gestaunt hat, als ihr keine Pommes, sondern Bulgur bestellt habt. Ich denke, man sollte nicht mit Fleischgerichten oder vegetarischen Gerichten übertreiben. Der liebe Nuri Streichert hat ja von einer Bekannten erzählt, die vegetarisch war und sehr ungesund aussah. Man sollte sich niemals einseitig ernähren und dabei auch nicht übertreiben. Lieber Lutz, nun zu deiner Frage. Wie verbreitet ist vegetarisches Essen in Türkei? In Türkei liegt der Gesamtanteil von Vegetariern und Veganern an der Bevölkerung unter 5%. Studien zeigen, dass diese Gruppe etwa 1-2% der Gesamtbevölkerung ausmacht, während in einigen Verbraucherumfragen der Anteil der Flexitarier, die sowohl pflanzliche als auch tierische Lebensmittel konsumieren, deutlich höher ausfällt. Schätzungen zufolge gibt es in Türkei insgesamt rund 2,7 Millionen Vegetarier und Veganer. Davon sind etwa 620.000 Menschen vegan. Gleichzeitig wächst sowohl die Zahl der Vegetarier als auch der überwiegend pflanzlich lebenden Menschen, also Flexitarier, kontinuierlich. Türkei gehört weltweit zu den Ländern, in denen die Zahl der Vegetarier am schnellsten zunimmt. So viel zu deiner Frage. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße an deine Lieben und nach Schmitten und bleib gesund, lieber Lutz Winkler. Meine lieben Freunde, heute wollen wir auch unseren lieben Freund Michael Lindner in Gera besuchen. Unser lieber Freund hat uns seinen Juni-Empfangsbericht und einen Hörerbrief geschickt, zunächst seine Empfangsdaten. 17. Juni, Mittagssendung um 11.30 Uhr UTC auf der Frequenz 15.350 kHz, Simpo 45444. Jetzt kommt sein Hörerbrief an uns. Liebe Ufuk, als ehemaliger Bürger der sozialistischen DDR ist der heutige 17. Juni für mich ein ganz besonderer Gedenktag. Er erinnert mich jedes Jahr an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Was als Protest Berliner Arbeiter begann, breitete sich innerhalb kürzester Zeit über die gesamte DDR aus. Hunderttausende Menschen gingen auf die Straße und forderten bessere Lebensbedingungen, mehr Freiheit und demokratische Rechte. Die DDR-Führung verlor die Kontrolle über die Lage und rief die sowjetischen Streitkräfte zu Hilfe, die den Aufstand schließlich mit militärischer Gewalt niederschlugen. Wie viele Menschen dabei tatsächlich ums Leben kamen, lässt sich bis heute nicht exakt feststellen. Die Ereignisse wurden damals von den staatlichen Stellen weitgehend verschwiegen und eine offene Aufarbeitung fand nicht statt. Es waren tragische Geschehnisse, die ich glücklicherweise nicht selbst erleben musste, da ich erst 2 Jahre später geboren wurde. Gewissermaßen ohne Panzer vor der Haustür. Lange Zeit wusste ich nur wenig über diese Ereignisse. In meinem persönlichen Umfeld wurde kaum darüber gesprochen und auch im Geschichtsunterricht spielte der Volksaufstand keine Rolle. Erst später wurde mir bewusst, was sich damals, nur 8 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der DDR, abgespielt hatte. Das Thema wurde weitgehend ausgeblendet, als hätte es nie stattgefunden. Das sagt einiges über den damaligen Umgang mit der eigenen Geschichte aus. Umso wichtiger erscheint es mir, dass sich die junge Generation mit diesen Ereignissen beschäftigt. Geschichte sollte nicht vergessen werden, sondern als Mahnung dienen. Aus der Geschichte zu lernen, bleibt eine wichtige Voraussetzung dafür, ähnliche Entwicklungen künftig zu verhindern. Nun wird es aber Zeit, mich für gleich 2 TRT-Briefe mit den QSL-Motiven vom April und Mai zu bedanken. Was habe ich wohl als erstes gemacht, liebe Ufuk? Natürlich habe ich die Motive durch eine Bilderkennung laufen lassen und anschließend mit großem Interesse die ausführlichen Informationen dazu gelesen. Es ist wirklich beeindruckend, welche Möglichkeiten die Technik heute bietet. Die TRT-Motive habe ich bereits mehrfach in den höchsten Tönen gelobt. Dennoch entlockt mir jedes neue Motiv erneut ein begeistertes Wow. Es bereitet mir große Freude, meine umfangreiche QSL-Sammlung Monat für Monat um weitere faszinierende Türkei-Motive zu erweitern. Wenn das so weitergeht, entsteht ganz von selbst ein attraktiver Reisekatalog, wie man ihn kaum in einem Reisebüro finden würde. Neulich stieß ich auf eine interessante Rangliste der günstigsten europäischen Hauptstädte aus touristischer Sicht. Berücksichtigt wurden unter anderem die Preise für Gastronomie, Unterkünfte, Kulturangebote und öffentliche Verkehrsmittel. Wenig überraschend belegten mehrere osteuropäische Städte die vorderen Plätze. Kannst du erraten, welche Stadt den ersten Platz erreichte? Ich verrate es. Sieger war Sarajevo, gefolgt von Tirana und Bukarest. Da in dieser Untersuchung ausschließlich europäische Hauptstädte betrachtet wurden, war Türkei nicht vertreten. Daraus ergibt sich für mich folgende Frage. Welche Städte gelten in Türkei aus touristischer Sicht als besonders preiswert und welche gehören zu den teuersten? Gibt es hierzu statistische Erhebungen oder vergleichbare Untersuchungen? Ich würde mich freuen, wenn du im Hörerbriefkasten einmal darüber berichten könntest. Für heute soll es das gewesen sein. Heute Abend werde ich mir einige Dokumentationen zum 17. Juni 1953 ansehen und den Ätherwellen einmal eine kleine Pause gönnen. In Freundschaft und mit einer herzlichen Umarmung, dein treuer Hörerfreund Michael. Blumen können nicht blühen ohne die Wärme der Sonne. Menschen können nicht Mensch werden ohne die Wärme der Freundschaft. Schön. Wirklich. Lieber Michael Lindner, als die Mauer fiel, war ich schon in Türkei. Aber als ich als kleines Mädchen zum ersten Mal von der innerdeutschen Grenze und Mauer hörte, war ich schockiert. Das war in der Schule im Deutschunterricht. Als unser Deutschlehrer von der Mauer erzählte, die das deutsche Volk teilt, wussten wir nicht, was wir denken sollten. Ich sagte, dass ich mich einfach auf die Mauer setzen will, um mich mit den Kindern auf der anderen Seite zu unterhalten. Unser Lehrer schüttelte mit dem Kopf und sagte, nein, das geht nicht. Soldaten würden dich erschießen. Ein Kind erschießen, weil es sich auf die Mauer setzt und sich mit anderen Kindern unterhält? Ich werde diesen Dialog niemals vergessen. Die Antwort unseres Lehrers hatte mich noch mehr schockiert. Gott sei Dank ist jetzt zusammengewachsen, was zusammengehört. Ich bewundere Deutschland und das deutsche Volk und wünsche dem deutschen Volk immer nur das Beste, eine schöne Zukunft. Lieber Michael, nun zu deiner Frage zu touristisch preiswerten oder teuersten Städte in Türkei. Die teuersten und günstigsten Städte Türkeis, gemessen an den allgemeinen Lebensunterhaltungskosten und den touristischen Ausgaben, zählen Istanbul, Muğla, Bodrum, Fethiye und so weiter und İzmir zu den teuersten Städten von Türkei. Zu den günstigsten touristischen Regionen gehört hingegen der Südostanatolische Korridor mit Mardin, Batman, Şırnak und Siirt. Die teuersten Städte. Nach Angaben des türkischen Statistikinstituts weist Istanbul die höchsten Lebenshaltungs- und Tourismuskosten des Landes auf. Aufgrund hochwertiger Angebote in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Unterhaltung gehören auch Muğla, insbesondere Bodrum, Marmaris und Fethiye sowie İzmir mit den beliebten Ferienorten Çeşme und Alaçatı während der Sommersaison zu den Reisezielen mit den höchsten Preisen. Bei den Unterkunftskosten nimmt Muğla aufgrund seiner Spitzenwerte bei den Immobilien- und Übernachtungspreisen eine führende Stellung in Türkei ein. Die günstigsten Städte. Den Ergebnissen der regionalen Kaufkraftparität des TÜİK zufolge ist die Region mit Mardin, Batman, Şırnak und Siirt die Gegend, in der das Geld den höchsten Gegenwert bietet und touristische Ausgaben, insbesondere für Essen, Trinken und Unterkünfte, am günstigsten sind. Trotz ihres reichen kulturellen Erbes stellen diese Provinzen im Vergleich zu den großen Metropolen eine ausgesprochen preiswerte Alternative für Reisende dar. Liebe Freunde, TÜİK ist das türkische Statistikinstitut. Lieber Michael, ich bedanke mich auch für die Informationen. Staatsoberhäupter eröffnen das Eisenbahnprojekt Baku-Tbilisi-Kars. Die Einweihungsfeier des Eisenbahnprojekts Baku-Tbilisi-Kars fand am 30. Oktober 2017 im Alat-Hafen von Baku, Aserbaidschan statt. An der Zeremonie nahmen Präsident der Türkischen Republik Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, Premierminister der Republik Usbekistan Abdullah Aripov und der Premierminister der Republik Georgien Georgie Kivirikashvili teil. Vielen Dank auch für das Faltblatt Kunstspeicher und Skulpturengarten am Kloster Mildenfurt. Hier sind Werke des Künstler-Ehepaares Bildhauer Volkmar Kühn und seiner Frau Papiergrafikerin Marita Kühn-Leibecher zu sehen, zu bewundern. Vorrangige Themen sind das Verhältnis des Menschen zur Natur, zu sich selbst und zum Mitmenschen sowie umweltzerstörende Konsumhunger des Menschen. Sehr interessant, die Werke der beiden Künstler. Die Werke bringen den Menschen zum Nachdenken. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Gera und bleib gesund, lieber Michael Lindner. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, unsere nächste Station ist Hildesheim. Hier wartet unser lieber Freund Nuri Streichert auf uns. Er hat uns den folgenden Brief geschickt. Hallo liebe Ufuk, heute findest du im Anhang einige Karten, die ich erstellt habe. Es ist das gleiche Motiv, nur mit anderen Hintergründen. Vielleicht sagst du mir, welche dir am besten gefällt. Derzeit sind es nur vorläufige Motive, können aber schnell zu Motiven werden. An Franz Schanzer schicke ich meine Genesungswünsche und hoffe, dass die Wunde möglichst schnell verheilt. Ebenfalls Genesungswünsche gehen an Helmut Matt. Liebe Grüße an beide. Ebenfalls sende ich Genesungswünsche an alle, denen es nicht so gut geht, und auch meine Grüße. Bei dem Beitrag über Raumfahrt habe ich auch einige Gedanken bekommen. Wenn man auf einem Kometen Dinge landen könnte, zum Beispiel per Weltraumdrohne, frage ich mich, ob man den Schwerpunkt verändern kann und die Flugrichtung auch. Oder ob es im Weltall nicht geht, weil dort kein Sauerstoff ist. Ich frage mich auch, was man hören könnte, wenn man auf so einem Kometen eine Kurzwellenantenne anbringt. Gut, man könnte nicht lange was hören. Aber ich denke mal, für ein paar Tage wäre es möglich, wenn die Antenne stark genug ist. Am Mittwoch war ich wieder bei meinem Bruder, der immer noch im künstlichen Koma ist. Die Lungenentzündung hat sich gebessert, sein Kreislauf ist mittlerweile auch stabil. Wir müssen aber weiterhin abwarten. Danach ging ich zu einem Einkaufsmarkt in der Nähe. Dort arbeitet unser ehemaliger Nachbar, mit dem habe ich 1996 übrigens gemeinsam die Einzelhandelsprüfung abgelegt. Er ist natürlich auch besorgt. Da sah ich im Gespräch im Regal eine Packung Thunfischstücke. Was las ich? Thunfischtee. Ich erzählte ihm das, er meinte, er stelle sich den Tee geschmacklich schlecht schmeckend vor. Da habe ich gesagt, so schmecken alle Medikamente. Wir bringen das einfach als Medizin auf den Markt. Ich weiß manchmal nicht, was für dämliche Ideen ich bekomme, aber ich kann den Blödsinn immer wieder toppen. In diesem Sinne, liebe Grüße, Nuri. Lieber Nuri Streichert, vielen Dank für deine Genesungswünsche an unsere Freunde Franz Schanzer und Helmut Matt. Der liebe Franz und der liebe Helmut freuen sich sicherlich sehr über deine Genesungswünsche und Grüße. Natürlich wünsche ich auch allen Freunden, die zurzeit Gesundheitsprobleme haben, ebenfalls schnelle Genesung. Und natürlich auch deinem Bruder. Du hast uns seinen Namen noch nicht geschrieben, vielleicht beim nächsten Mal, lieber Nuri. Ich hoffe, dass du im nächsten Brief auch gute Nachrichten für uns hast. Lieber Nuri, deine Gedanken zu einem Kometen und zu einer Kurzwellensendung sind interessant. Vielleicht kann ein Freund in der Hörerfamilie der deutschen Redaktion seine Gedanken dazu schreiben. Ich bin gespannt. Vielleicht hat der liebe Manfred Korn auch eine Idee dazu. Lieber Nuri, Thunfischtee habe ich noch nie gehört, aber vielleicht jemand in der Hörerfamilie. Ich habe natürlich im Internet recherchiert und zu Thunfisch und Tee folgende Information gefunden. Thunfisch und Tee ist eine raffinierte kulinarische Kombination, die in der asiatischen Küche und im Gourmet-Rezepten verwendet wird. Aha, dabei wird der Fisch, ca. 500 Gramm, oft in einer Kruste aus grünem Tee oder Schwarztee zubereitet, kurz scharf angebraten, sodass der Kern roh bleibt und mit Teegewürzen serviert. Ich staune natürlich nicht, dass du wieder eine tolle Idee zu Thunfischtee hast, aber ehrlich, ob ich diesen Tee kaufen würde? Dir zuliebe? Ich weiß nicht. Würdest du ihn denn trinken oder jemand in der Hörerfamilie? Ich bin gespannt, wer darauf und wie antwortet. Lieber Nuri, deine neuen Ideen haben mir wieder mal sehr gefallen. Am meisten muss ich gestehen, haben mir die Karten gefallen, die Füchse am Fuji-Berg, an Niagara-Falls und am Strand. Weiter so. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Hildesheim und bleib gesund, lieber Nuri Streichert. Meine lieben Freunde, wir sind jetzt in Niederschrems in Österreich und wollen uns mit unserem lieben Freund Franz Schanzer unterhalten. Unser lieber Freund hat uns seinen Juli-Empfangsbericht geschickt. Seine Empfangsdaten sind 23. Juli, 11.30 Uhr UTC, SIMPO 54544, Unidan CR 2021, Aktivantenne Yaesu. Seine technische Bemerkung ist Fading und Rauschen. Der liebe Franz hat uns die folgenden Zeilen geschickt. Wertes Team von Radio TRT, Ankara, liebe UFUG, im Anhang wieder ein Empfangsbericht. Der Empfang war gut und leichtes Fading und Rauschen begleitete das Programm. Danke für die Verlesung meiner Zeilen. Ich möchte euch nicht mit meiner Krankheit langweilen, aber möchte kurz mitteilen, dass ich leider 5 Tage das Universitätsklinikum St. Pölten, die dermatologische Station, aufsuchen musste. Die offene Stelle musste in der plastischen Chirurgie operiert werden. Es musste eine Hauttransplantation vorgenommen werden. Jetzt beginnen die Vorsorgeuntersuchungen halbjährlich beim Hautarzt, ob nicht wieder irgendwelche Veränderungen auftreten. Hoffentlich nicht. Beim Gehen habe ich noch Probleme, da ich noch immer Schmerzen im Bereich der OP-Stelle habe. Aber es geht wieder aufwärts. Ich bin bei den Ärzten und vor allem bei meiner Familie in guten Händen. Danke nochmals. Mit freundlichen Grüßen, Franz Schanzer, Niederschrems. Lieber Franz, vielen Dank für deinen Empfangsbericht mit guten Sympowerten. Es freut mich, dass du uns gut empfangen kannst. Lieber Franz, in der Hörerfamilie teilen wir sowohl gute Nachrichten als auch weniger gute Nachrichten, manchmal sogar auch traurige Nachrichten. So können wir uns alle gegenseitig in guten oder in schlechten Zeiten unterstützen. Egal, ob wir uns alle persönlich kennen oder nicht. Das ist ein Teil des Lebens, die Freude oder die Sorgen zu teilen. Daher bitte schreibe uns immer, wie es dir geht. Ich hoffe natürlich, dass wir von dir und von allen Freunden, die Gesundheitsprobleme zurzeit haben, immer eine gute, erfreuliche Nachricht erhalten. Aber liebe Freunde, wenn Sie nicht wollen, dass ich Ihren Brief oder Teile Ihres Briefes nicht veröffentlichen sollte, dann schreiben Sie mir das bitte. Ansonsten veröffentliche ich jeden Brief, der bei uns eingeht. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße an deine liebe Frau Roswitha und nach Niederschrems und bleib gesund, lieber Franz Schanzer. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, wollen wir heute auch unseren lieben Freund Christoph Paustian in Häusern besuchen? Er wartet sicherlich schon auf uns. Er schreibt uns Folgendes. Hallo liebe UFUG, gerade geht ein heftiges Gewitter über dem Südschwarzwald nieder. Hörte daher bei TRT rein, über eine QSL-Karte freue ich mich wieder. 23. Juni, 11.30 Uhr UTC, Auvisio, Weltempfänger. Übrigens war ich in einem türkischen Lebensmittelgeschäft und habe in Bad Säckingen ein WM-T-Shirt von Türkiye gekauft. Gruß Christoph Paustian. Ja, und auf der Rückseite der schönen Ansichtskarte Murhena Naturerlebnis Bad Murg schreibt der liebe Christoph, hallo liebe UFUG. Heute ein Kartengruß aus Murg, wo ich bis 2013 mit zweitem Wohnsitz gemeldet war. Da das Waldfreibad seit dieser Saison montags geschlossen ist, fuhr ich in das ca. 45 Minuten entfernte Murg und ging ins Freibad. Gruß Christoph. Lieber Christoph Paustian, danke sehr für deinen Empfangsbericht, den wir mit unserer Uni-QSL-Karte bestätigen. Lieber Christoph, da du ja ein WM-T-Shirt sogar von Türkiye gekauft hast, nehme ich an, dass du auch ein Fußballfan bist. Leider hat es nicht geklappt und Türkiye musste schon sehr früh aus der WM ausscheiden. Leider auch Deutschland. Vielleicht das nächste Mal. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Häusern und bleib gesund, lieber Christoph Paustian. Meine lieben Freunde, jetzt kommen Ihre Briefe in Kurzform. Heinz Güntessenbruch, Remscheid. TRT Ankara, Junibericht 2026, Empfänger Lextronics E1 mit Stabantenne, Datum 25. Juni, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr UTC, QRG 15.350 kHz, SIMPO 44444. Guten Tag, liebes Team. Bei gutem Empfang konnte ich Ihre Sendung empfangen. Alles gut, alles hat mir gut gefallen. Freue mich auf eine schöne QSL-Karte. Mit Gruß, Heinz-Günther Hessenbruch. Bernd Seiser, Ottenau, werden die Geburtstagsgrüße lange Zeit am letzten Donnerstag des Monats gewohnt, nun regelmäßig auf den ersten Donnerstag des nächsten Monats verschoben oder waren das im Mai und Juni nur Ausnahmen? Lieber Bernd, das waren Ausnahmen. Ein Problem habe ich mit der E-Mail-Zustellung an unser Hörerclub-Mitglied Klaus Köhler. Regelmäßig gibt es eine Fehlermeldung. Beim Anruf kommt die Ansage, die Telefonnummer ist ungültig. Ich konnte zumindest einen früheren Nachbarn von Klaus in Oberlockwitz telefonisch erreichen, der mir mitgeteilt hat, dass Klaus umgezogen ist, es ihm aber gut geht. Das freut mich sehr. Freundliche Grüße von mir und dem RTI-Hörerclub Ottenau an Klaus Köhler. Alle vermissen ihn in der monatlichen Internet-Hörerclub-Unterhaltung. Gerne wünsche ich unserem Hörerclub-Mitglied Franz Schanzer baldige Genesung und möchte ihn und Roswitha freundlich in deinem nächsten Hörerbriefkasten grüßen. Lieber Bernd, der liebe Franz freut sich sicherlich über deine lieben Grüße. Noch ein Brief kommt von ihm am 21. Juli. Merhaba, liebe UFUG, ich möchte euch darüber informieren, dass derzeit die 15.350 kHz nicht eingesetzt wird. Weder mit meinem eigenen Empfängern noch mit drei Web-SDR ist TRT zu hören. Vielleicht könnt ihr bitte bei der Sendetechnik nachfragen, was los ist. Hatten Dieter Leupold, Claudia Buchner, Manfred Korn oder Volker Wilschrey heute einen TRT-Empfang? Herzliche Grüße, Bernd. Lieber Bernd, Dieter Leupold hat uns auch geschrieben, allerdings konnte er die Sendung empfangen, aber mit sehr, sehr geringer Modulation. Dieter Leupold, Leipzig. Hallo liebe TRT-Redaktion, Hörerpostsendung, Frau Ufuk-Getschem. Am heutigen Dienstagmittag, mitteleuropäische Zeit, 21. Juli, war der Empfang von TRT in Deutsch auf 15.350 kHz sehr schwach und gestört von außen, siehe Audioanhang, weil mich Bernd Seiser aufmerksam gemacht hat, dass er zu Hause in Ottenau kein Signal aufnehmen konnte. Bei mir war auch sehr schwach hörbar. Es gibt ja noch eine Abendsendung und Ausstrahlung war am Montagabend recht gut hörbar. Mit freundlichen Grüßen sendet Dieter Leupold aus Leipzig. Ein Foto von Montagnachmittag, wie Preise derzeit in Deutschland, wie hier Leipzig, sind. Noch ein Brief von ihm. Hallo werte deutschsprachige TRT-Hörerpostredaktion, Frau Fuketschem. Hallo Bernd. Am heutigen Donnerstagmittag, also 23. Juli, war der TRT-Empfang auf 15.350 kHz ohne Probleme aufzunehmen. Davon habe ich kurzes Video angefertigt, siehe Anhang. Da ist kurzfristiger Mitschnitt von Manfred Korn zu hören. Ich selbst höre es meist über den Livestream wegen der besseren Qualität. Heute ist recht kühl geworden. Mit freundlichen Grüßen sendet Dieter Leupold aus Leipzig. Meine lieben Freunde, ein lieber Gruß geht an unseren lieben Freund Siddhartha Bhattacharjee nach Indien. Unser lieber Freund hat uns seine Empfangsberichte zu unserer Mittagssendung zwischen 18. und 23. Mai, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr UTC und Abendsendung zwischen 1. und 6. Juni mit SIO 433. Schwaches Signal ist seine Bemerkung. Er empfängt uns mit einem X-Data 808 mit Loop-Antenne. Noch ein lieber Gruß geht an unseren lieben Freund Klaus Huber nach Kapfarm Bad Griesbach. Er hat uns mit einem Texon S2000 am 14. Juli empfangen. Seine SIMPO-Werte zu unserer Abendsendung sind 35444. Ja, meine lieben Freunde, für weitere Post bedanke ich mich bei unserem lieben Freund Volker Wilschrey in Dillingen. Ich wünsche allen Freunden alles, alles Gute und Gesundheit. Bis zur nächsten Briefkastensendung am nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie bitte nicht, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufuk Getschem moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Heuschtschakalon.
Unser Briefkasten.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Palästinas Novum und Mysterium.
Wozu dient ein Hafen? Schiffe kommen und gehen. Fracht wird entladen, Fässer werden gestapelt und Bücher abgeschlossen. Für die meisten Menschen ist ein Hafen nicht einfach ein gewöhnlicher Zwischenstopp, an dem Handel stattfindet. Doch es gibt Häfen, die nicht nur Waren transportieren, sondern auch das kollektive Gedächtnis der Menschheit. Ihre Wellen leiten nicht nur Schiffe, sondern auch den Lauf der Geschichte. Heute wenden wir uns den salzigen Winden des Mittelmeeres zu. Wir begeben uns an eine stolze Küste, die seit Jahrtausenden die Aufmerksamkeit großer Reiche auf sich zieht, eine der wichtigsten Passagen im östlichen Mittelmeer, Gaza. Diese Stadt, die heute im Fernsehen oft nur im Zusammenhang mit Krieg, Belagerung und Zerstörung erwähnt wird, ist in Wirklichkeit eines der ältesten, etabliertesten und reichsten Handelszentren der Menschheitsgeschichte. Lassen Sie uns gemeinsam den Nebel der Gegenwart ein wenig lüften und gemeinsam die Tür zur 5000-jährigen Geschichte Gazas öffnen. Stellen wir uns nun eine Karte vor. Auf der einen Seite das alte Ägypten und auf der anderen Arabien und Mesopotamien. Im Norden Damaskus, Anatolien und Europa über dem Mittelmeer. Und an diesem schmalen Küstenstreifen, wo all diese Handelswege zusammenlaufen, erhebt sich eine einzige Stadt, Gaza. Gaza liegt nicht nur am Meer. Sie war auch einer der strategisch wichtigsten Knotenpunkte der Via Maris, der Seeroute, einer der bedeutendsten Landhandelsrouten der Antike. Diese alte Route, die in Ägypten begann, führte über Gaza nach Damaskus, Anatolien und Mesopotamien. Daher waren nicht nur der Hafen, sondern auch die Straßen nie leer. Die geografische Lage Gazas verlieh ihm eine solche Bedeutung, dass derjenige, der die Stadt kontrollierte, auch einen der wichtigsten Knotenpunkte des Handels zwischen Ost und West kontrollierte. Aus diesem Grund wollten viele Staaten und Reiche im Laufe der Geschichte diese Stadt besitzen. Nun spulen wir die Zeit tausende von Jahren zurück. Die ägyptischen Pharaonen nutzten Gaza nicht nur als Zwischenstopp, sondern als strategischen Stützpunkt auf ihren Feldzügen nach Asien. In den Feldzugsberichten von Thutmosis III., der im 15. Jahrhundert vor Christus regierte, und in den Amarna-Briefen erscheint Gaza als eines der wichtigsten Verwaltungs- und Militärzentren Ägyptens in Asien. Hier trafen die Armeen, die die sengende Hitze der Wüste hinter sich gelassen hatten, erstmals auf die kühle Brise des Mittelmeers. Gaza war nicht nur eine Grenzfestung, sondern eines der Tore Ägyptens zum Osten. Doch was Gaza wirklich unvergesslich machte, war nicht der Krieg, sondern der Handel. Erinnern Sie sich an die Weihrauchstraße, die so oft in Geschichtsbüchern erwähnt wird? Karawanen mit Hunderten von Kamelen brachen aus den glühenden Wüsten Südarabiens auf. Nach Wochen, manchmal monatelangen Reisen erreichten sie Gaza, den ersten bedeutenden Mittelmeerhafen. Die Fracht der Karawanen war außergewöhnlich. Heilige Myrrhe, Weihrauchharz, kostbarer Weihrauch, Zimt und schwarzer Pfeffer aus Indien sowie Edelsteine. Im Hafen von Gaza vermischte sich der Duft der Wüste mit dem Salz des Mittelmeers. Hier wurden kostbare Güter auf Schiffe verladen und nach Alexandria, Athen, Rom und über das Mittelmeer verschifft. Und die Natur dieser Stadt bot der Welt nicht nur Gewürze, sondern auch einen anderen Reichtum. In antiken römischen Quellen und einigen historischen Berichten werden die Küstensande um Gaza als hochwertig Quarzquellen für die Glasherstellung erwähnt. Obwohl Gaza nicht das einzige Zentrum der antiken Glaskunst war, galt die Region als eines der wichtigsten Produktions- und Handelszentren für Glas im östlichen Mittelmeerraum. Gaza war eine jener Städte, die selbst aus dem Sand ihres Bodens Eleganz schufen. Nun lehnen Sie sich zurück und schließen Sie die Augen. Es ist ein warmer Morgen im Mittelmeerraum des 2. Jahrhunderts nach Christus. Die Sonne geht gerade auf. Die Masten der hölzernen Handelsschiffe, die sich dem Hafen nähern, ragen gen Himmel. Die Kamele der neu eingekommenen Karawane liegen erschöpft im Sand, beladen mit schweren Säcken voller Gewürze. Das Läuten der Kamelglocken vermischt sich mit dem Kreischen der Möwen. Auf dem Marktplatz herrscht reges Treiben. In einer Ecke bietet ein phönizischer Händler seine Waren an. In einer anderen begutachtet ein römischer Händler ägyptische Leinenstoffe. Ein Beduine, der zum ersten Mal das Meer sieht, steht neben einem Seemann, der sein Leben auf den Wellen verbracht hat. Gaza war nicht nur ein Handelsplatz, es war wie ein riesiger Schauplatz, an dem Sprachen, Kulturen, Glaubensrichtungen und Geschichten aufeinander trafen. Wer passierte nicht diese Stadt? Ägypter, Assyrer, Babylonier, Perser, Alexander der Große, Römer, Byzantiner. Mit den islamischen Eroberungen begann für die Stadt eine neue Ära. Die Umayyaden, Abbasiden, Mameluken und dann fast vier Jahrhunderte lang die osmanische Herrschaft. Jahrhundertelang wechselten die Herrschaften, Landkarten wurden neu gezeichnet, Reiche entstanden und gingen unter, doch Gaza lebte weiter. Es wurde viele Male zerstört und erhob sich jedes Mal wieder. Heute ist jede Ausgrabung in Gaza für Archäologen wie das Aufschlagen eines neuen Kapitels der Geschichte. Überreste eines Hafens aus der Bronzezeit, Säulenstraßen aus der Römerzeit, byzantinische Mosaiken, Keramik und Gräber. Gaza bewahrt noch immer Jahrtausende alte Geschichte unter seinem Boden und eine der eindrucksvollsten Spuren dieser Geschichte ist in seinem Namen verborgen. In ägyptischen Aufzeichnungen aus dem 15. Jahrhundert vor Christus erscheint der Name der Stadt als Gazat. Ähnliches findet sich auf assyrischen Tontafeln. Auch der Name Gaza, der heute im Arabischen verwendet wird, hat denselben Ursprung. Es gibt nur sehr wenige Städte auf der Welt, deren Namen über 5000 Jahre hinweg weitgehend erhalten geblieben sind. Wenn heute von Gaza die Rede ist, denken viele wohl nur an Zerstörung, Belagerung und Leid. Doch diese alte Stadt ist einer der wichtigsten Orte im kollektiven Gedächtnis der Menschheit. Jahrtausende lang war sie ein Tor zum Mittelmeer, wo Schiffe voller Hoffnung anlegten, der Duft von Gewürzen in der Luft lag und verschiedene Sprachen, Kulturen und Menschen aufeinander trafen. Die Vergangenheit zu kennen, ist einer der wichtigsten Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart. Um eine Stadt wirklich zu verstehen, muss man manchmal nicht nur den Rauch der Gegenwart betrachten, sondern auch ihren alten Hafen, der sich seit Jahrtausenden zum Meer hin öffnet. Doch die verborgenen Geschichten Palästinas wurden nicht nur in Häfen geschrieben, manchmal lagen sie verborgen in der Stille einer Wüstenhöhle und manchmal warteten sie 2000 Jahre lang unberührt zwischen alten Pergamenten. Meine Damen und Herren, in der nächsten Folge öffnen wir die Tür zu diesen stillen Höhlen, die uns zu einer der größten archäologischen Entdeckungen der Menschheitsgeschichte führen werden. Den Schriftrollen vom Toten Meer. Auf Wiederhören.
Palästinas Novum und Mysterium.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gipleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu. Gipleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.